die steilen Steinstufen, während sie die Treppe hinuntergingen. Über einen kleinen Hof gelangten sie zur Waffenkammer. James fand dort zwei Schilde, zwei Halbhelme und ein paar stumpfe Turnierschwerter. Eins bot er Payne an, das andere nahm er in die linke Hand und streifte sich die Riemen des Schilds über die andere. Seine goldenen Finger waren gekrümmt genug, um etwas einzuhaken, doch konnte James nicht zupacken, deshalb hatte er den Schild nur locker im Griff.
»Ihr wart einst ein Rittersherr«, sagte James, »und ich auch. Schauen wir mal, was wir jetzt sind.«
Zur Antwort hob Sir Ilin die Klinge, und James reagierte sofort auf den Angriff. Payne war so eingerostet wie sein Kettenhemd und nicht so kräftig wie Brienne, dennoch fing er jeden Hieb mit dem Schwert oder dem Schild ab. Unter dem Sichelmond tanzten sie und die Schwerter sangen ihr stählernes Lied. Der stumme Ritter ließ James eine Weile lang beim Tanz führen, doch schließlich erwiderte er Hieb um Hieb. Nachdem er sich für den Angriff entschieden hatte, traf er James am Oberschenkel, an der Schulter, am Unterarm. Dreimal ließ er James Helm durch seine Schläge dröhnen. Mit einem Streich zerrte er ihm den Schild vom rechten Arm und hätte dabei beinahe die Riemen durchgerissen, mit denen die goldene Hand am Stumpf befestigt war. Als sie die Klingen senkten, hatte James ordentlich Prügel und blaue Flecken einstecken müssen. Doch der Wein war verbrannt und sein Kopf wieder klar.
»Morgen tanzen wir wieder«, versprach er Sir Ilin. »Und übermorgen. Wir tanzen jede Nacht, bis ich mit der Linken so gut bin wie einst mit der Rechten.«
Sir Ilin öffnete den Mund und gab ein Gackern von sich.
»Er lacht«, sah Jane.
Er spürte ein bohrendes Gefühl im Bauch. Am nächsten Morgen wagte es niemand, ihn auf die Prellungen anzusprechen. Anscheinend hatte niemand den Lärm ihres Schwertkampfes in der Nacht gehört. Doch als sie hinunter ins Lager stiegen, stellte Lev Piper die Frage, zu der den Rittern und Lords der Mut fehlte. James grinste ihn an.
»Im Hause Hayford haben sie kräftige Mädel. Das sind Bisse der Liebe, Bursche.«
Einem hellen und stürmischen Tag folgte ein wolkenverhangener. Dann kamen drei Tage Regen. Wind und Wetter spielten keine Rolle. Die Kolonne marschierte nach Norden die Kings Road entlang, und jede Nacht fand James einen abgeschiedenen Ort, an dem er sich weitere Liebesbisse holen konnte. Sie kämpften in einem Stall, in dem ihnen ein einäugiges Maultier zuschaute, im Keller eines Gasthauses zwischen Bier- und Weinfässern. Sie fochten in den verkohlten Mauern einer großen Steinscheune, auf einer bewaldeten Insel in einem seichten Bach und auf offenem Felde, wo der Regen leise auf ihre Helme und Schilde prasselte. James erfand Ausreden für seine nächtlichen Ausflüge, war jedoch nicht so dumm zu denken, man würde ihm glauben. Adam Marbrand wusste sicherlich, was vor sich ging, und auch einige der anderen Hauptleute mussten eine Vermutung hegen. Nie jedoch wurde in seiner Gegenwart darüber gesprochen. Und da dem einzigen Zeugen die Zunge fehlte, brauchte James nicht zu fürchten, dass jemand erfahren würde, was für ein schlechter Fechter der Königsmörder geworden war. Bald stießen sie ständig auf die Zeichen des Krieges. Unkraut und Dornensträucher und Gestrüpp wuchsen hoch wie ein Pferd auf den Feldern, wo eigentlich der Herbstweizen reifen sollte. Die Kings Road war wie leergefegt, und Wölfe beherrschten die müde Welt von Einbruch der Dunkelheit bis zum Morgengrauen. Die meisten Tiere waren vorsichtig genug, sich fernzuhalten, doch einem von Marbrands Vorreitern lief, als er abstieg, um sich zu erleichtern, das Pferd davon und fiel den Wölfen zum Opfer.
»Kein Tier ist so dreist«, verkündete Sir Bonifair der Gute mit seinem ernsten und traurigen Gesicht. »Das sind Dämonen in Wolfsgestalt, die uns für unsere Sünden geißeln sollen.«
»Dann muss es sich um ein ungewöhnlich sündiges Pferd gehandelt haben«, erwiderte James, während er vor den Überresten des armen Geschöpfes stand.
Er gab Befehl, das am Kadaver verbliebene Fleisch zu zerlegen und einzusalzen. Möglicherweise würden sie das Fleisch noch brauchen. In einem Ort namens Sow's Horn stießen sie auf einen alten Ritter, Sir Roger Hock, der stur in seinem Turm hockte und sechs Krieger, vier Armbrustschützen und zwei Dutzend Bauern um sich versammelt hatte. Sir Roger war groß und borstig wie sein Wappentier, ein gestreifter Keiler, und Sir Kenos überlegte,
ob es sich um einen verlorenen Sohn des Hauses Craighall handeln mochte. Der starke Eber schien das zu glauben und verbrachte eine Stunde damit, Sir Roger über seine Vorfahren auszufragen. James interessierte sich mehr dafür, was Hock über die Wölfe zu erzählen hatte.
»Wir hatten einigen Ärger mit einer Bande dieser Weißsternwölfe«, berichtete der alte Ritter. »Sie haben auf der Suche nach euch hier herumgeschnüffelt, Milord, aber wir haben sie vertrieben und drei bei den Rüben vergraben. Davor kam ein Rudel verfluchter Löwen, bitte um Verzeihung. Er sie anführte, hatte einen Manticore auf dem Schild.«
»Sir Amory Lodge«, vermutete James, »mein hoher Vater hat ihm befohlen, die Flusslande zu verwüsten.«
»Zu denen wir gar nicht gehören«, meinte Sir Roger Hock stur. »Ich habe dem Hause Hayford die Treue geschworen, und Lady Amesande beugt das Knie vor King's Landing, jedenfalls, wenn sie alt genug dazu ist und laufen kann.« »Das habe ich ihm gesagt. Aber dieser Lord wollte nicht hören. Er hat die Hälfte meiner Schafe und drei gute Milchziegen geschlachtet, und dann hat er versucht, mich in meinem Turm auszuräuchern. Allerdings sind meine Mauern aus massivem Stein und 8 Fuß stark. Daher hat er schließlich die Geduld verloren und ist davongeritten. Danach kamen die Wölfe, die Vierbeinigen. Sie fraßen die Schafe, die der Manticore übrig gelassen hatte. Als Ausgleich bekam ich ein paar hübsche Pelze. Nur kann man sich mit Fell schlecht den Bauch vollschlagen. Was sollen wir tun, Milord?«
»Säen«, riet ihm James, »und für eine letzte Ernte beten.«
Die Antwort mochte nicht gerade Hoffnung wecken, doch eine andere fiel ihm nicht ein. Am nächsten Tag überquerte die Kolonne den Bach, der die Grenze zwischen dem Land bildete, welches King's Landing die Treue hielt und dem, das River Run verpflichtet war. Meister Julian zog eine Karte zu Rate und verkündete,